Digitales Dilemma. Wie KI Wissenschaft und Hochschule verändert. Folge 1.
Herzlich willkommen zur Folge KI in der Wissenschaft. Hochschulen zwischen Innovationsdruck und Bewahrung der akademischen Tradition. Mit mir, Hanna Littke,
Marinja Gedaschko
und Paulina Wendt.
Stell dir vor, Wissenschaft wäre nicht mehr ein jahrelanger Marathon der Forschung, sondern nur ein Sprint von wenigen Tagen. Erkenntnisse, die einst viele Menschen und große Datenmengen erforderten, entstehen plötzlich in Rekordzeit. Genau das erleben wir gerade und es ist kein Zukunftsversprechen mehr, sondern inzwischen Realität in vielen Laboren, Lehr- und Forschungsanstalten und Bibliotheken. Das erklärt, warum das Thema KI in der Wissenschaft gerade so brisant ist. Wir erleben nicht nur neue digitale Werkzeuge im Wissenschafts- und Schreibkontext, sondern einen durch generative KI getriebenen grundsätzlichen Wandel des gesamten Forschungssystems. In unserer ersten Folge von Digitales Dilemma wollen wir euch ein tieferes Verständnis dieses Umbruchs vermitteln. Dafür haben wir bei ExpertInnen nachgefragt, was das für Hochschulen, die Zukunft der Wissenschaft und das akademische Arbeiten insgesamt bedeutet. Denn mit zunehmendem Einsatz von KI im Studium und der Forschung rückt die Frage nach einem verantwortungsvollen und transparenten Umgang in den Fokus. Bevor wir die heutige Folge starten, werfen wir einen kurzen Blick zurück. Wie hat sich wissenschaftliches Arbeiten im Laufe der Jahrhunderte gewandelt und welchen tiefgreifenden Umbruch erleben wir heute durch KI? Dafür haben wir euch kompakt ein paar Fakten vorbereitet, die zeigen, wo wir herkommen, was sich gerade verschiebt und wie Hochschulen darauf reagieren.
Im 18. und 19. Jahrhundert spielte die deutsche Sprache eine zentrale Rolle in der Wissenschaft und Kultur und trug dazu bei, eine breite bürgerliche Wissenschaftsöffentlichkeit zu schaffen. Später gewannen Frankreich und England an Bedeutung und lösten die deutsche Sprache als führendes Wissenschaftsmedium teilweise ab. Sprache ist an der Universität entscheidend, weil sie Wissen vermittelt, kritisches Denken fördert und die Nachvollziehbarkeit wissenschaftlicher Arbeiten ermöglicht. Universitäre Arbeiten dienten ursprünglich vor allem der Dokumentation bestehenden Wissens und der Fähigkeit, dieses korrekt wiederzugeben und zu verknüpfen. Dissertationen waren zunächst Thesenpapiere zur mündlichen Disputation, bevor Abschlussarbeiten im 19. Jahrhundert eine neue Rolle zugeschrieben wurde. Sie verfolgen seitdem vorrangig zwei Ziele: den Nachweis wissenschaftlicher Kompetenz und die Selektion und Legitimation für den Aufbau einer akademischen Laufbahn. Mit der Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022 erlebt die Hochschulwelt nun einen tiefgreifenden Wandel. KI-basierte Technologien stellen traditionelle Praktiken in Forschung, Lehre und Verwaltung in Frage und gestalten sie grundlegend neu. Wenn KI die Art verändert, wie geforscht, geschrieben und ausgewertet wird, stellt sich eine entscheidende Frage. Wie reagieren eigentlich Hochschulen auf diese Entwicklungen? Öffnen sie Türen und experimentieren mutig? Begegnen sie dem Thema eher mit Vorsicht und Regeln oder setzen sie sogar auf Verbote, um Kontrolle zu bewahren? Der aktuelle Ist-Zustand ist vor allem eines: uneinheitlich. Die Universität Bamberg setzt auf fachliche Gespräche sowie hybride Prüfungen, die auch unter anderem im Studiengang Jura bis 2030 eingeführt werden sollen. Die LMU München und die ETH Zürich setzen auf Kennzeichnungspflicht und die Fakultät für Betriebswirtschaft der Wirtschaftsuniversität in Prag hat die klassischen Bachelorarbeiten ab dem Studienjahr 2024/25 ganz aus ihrem Curriculum gestrichen. Stattdessen wurde ein Bachelor's Project eingeführt, das präsentiert und verteidigt wird, ähnlich wie bei der mündlichen Verteidigung der Doktorarbeit. Und auch die klassische Bachelorarbeit an der FH Wien im Studienbereich Management und Entrepreneurship wurde ebenfalls seit dem Studienjahr 2024/25 mehr oder weniger abgeschafft. Formal bleibt sie zwar bestehen, auch weil sie gesetzlich vorgeschrieben ist, inhaltlich wandelt sie sich jedoch zur Prozessdokumentation statt der üblichen klassischen Abschlussarbeit. Zudem zeigt die Auswertung von 58 Hochschulen der Dachregion in dem Paper Offenlegung der KI-Nutzung an Hochschulen der Rechtsstelle für die digitale Lehre, dass KI-Tools in wissenschaftlichen Arbeiten meist nur eingeschränkt erlaubt sind, wobei Hochschulen auf Transparenz, Dokumentation und die Wahrung von Eigenleistung achten. Absolute Verbote oder uneingeschränkte Nutzung sind selten. Überwiegend gilt ein vorsichtiger, klar geregelter Ansatz, der je nach Lehrperson oder Prüfungsform individuell angepasst werden kann.
Diese Entwicklungslinie zeigt, Wissenschaft war schon immer im Wandel, aber noch nie so rasant wie jetzt. Mit diesem Überblick starten wir mit unserer Folge. Was bedeutet KI für Forschung, Lehre und die Zukunft der Hochschule? Sollte KI im Hochschulkontext verboten werden? Dazu sprechen wir unter anderem mit Dr. Barbara Müller. Barbara Müller, die an der Rapport-Universität in Nimwegen lehrt und forscht, ist Expertin im Bereich der Kommunikationswissenschaft. Im Zentrum ihrer Arbeit steht die Frage, wie soziale Einflussprozesse unser Verhalten formen, insbesondere in der Interaktion zwischen Menschen und Technologien. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Critical AI Literacy. Das heißt, sie untersucht, wie wir als Gesellschaft den verantwortungsvollen Umgang mit KI erlernen können, welche Risiken algorithmische Systeme bergen und wie wir Menschen für potenzielle schädliche Effekte sensibilisieren. Gemeinsam mit KollegInnen aus den Niederlanden, den USA, Deutschland und Dänemark hat sie ein Positionspaper verfasst, das veranschaulicht, warum bestimmte Formen künstlicher Intelligenz im wissenschaftlichen Kontext verboten werden sollten. Aus wissenschaftlicher Perspektive bestand der Eindruck, dass eine alternative, kritischere Erzählung notwendig ist. Die AutorInnen sahen es daher als wichtig an, dieser Entwicklung nicht tatenlos zuzusehen, sondern einen fundierten Beitrag zur Einordnung und Begrenzung des Hypes zu leisten. Zu Beginn wollten wir von Barbara Müller wissen, welche Vorteile und Nachteile sie im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz sieht.
Ich finde das eine schwierige Frage, weil generell persönlich sehe ich eigentlich keine Vorteile. Also was oft als Vorteil genannt wird, ist, dass man zum Beispiel eine Basis hat für Text oder dass Leute, die jetzt keine Videos machen können, die können jetzt auf einmal auch Videos machen. Das ist das Verkaufsargument. Ich persönlich sehe das nicht als Vorteil, sondern eher als Nachteil, weil dadurch das Lernen halt übersprungen wird und man sich nicht mehr die Zeit nimmt, um über einen Text nachzudenken, um ja eine gewisse Skill zu lernen, um zu verstehen, wie jetzt ein Foto gemacht wird, was Perspektive ist. Diese Vorteile, die genannt werden, gehen oft über Zeitsparen. Also es geht sehr oft über Effektivität und über Effizienz. Und da habe ich langsam so ein bisschen, dass ich kann es nicht mehr hören, platt gesagt. Ich finde das eigentlich ganz schlimm, dass wir alles immer schneller und noch effizienter machen müssen. Wenig Vorteile, sehr viele Nachteile.
Ebenso haben wir nachgefragt, warum der Einsatz von KI in wissenschaftlichen Arbeiten problematisch sein könnte.
Was ich eine große Gefahr sehe mit KI, ist einfach, dass man dieses negative Gefühl hat, was zu lernen einfach dazugehört. Und dass man dann das sehr schnell einfach vermeiden kann. Man kann sehr schnell einfach sagen, oh, ich muss hier was schreiben, ich habe keine Idee, wie ich das anfangen soll, ich frage mal schnell ein Large Language Model, ich schmeiße da einen Prompt rein oder zwei oder drei und dann habe ich einen Anfang und dann kann ich damit was weitermachen. So ungefähr ist das und das sehe ich eigentlich die größte Gefahr, dass das Studenten wirklich nicht mehr lernen und auch nicht mehr die Geduld lernen und auch nicht mehr das Selbstvertrauen lernen, dass sie das schaffen. Aber wenn es um Wissenschaftler geht, finde ich das halt auch problematisch, einfach weil diese Tools oder diese Software ist auch sehr, sehr, die macht sehr viel Fehler, aber dann trotzdem, eine Wissenschaft ist halt einfach ein sehr präziser Prozess und ich finde, es ist auch eine Verantwortung, die wir der Gesellschaft gegenüber haben. Dass Wissenschaftler, die haben einfach gesagt, was ich sage, das stimmt. Und wenn das halt nicht mehr so ist, dann untergräbt das Vertrauen auch in Wissenschaft und in Entscheidungen, die gefällt werden, politisch und für die Gesellschaft.
Außerdem interessierte uns, weshalb künstliche Intelligenz aus Ihrer Sicht nicht schlicht als neutrales Hilfsmittel verstanden werden sollte und welche Gründe aus Ihrer Perspektive dagegen sprechen.
Als Beispiel, wenn ich eine generative KI-Software benutze, dann kann ich relativ gut eigentlich entscheiden, stimmt das inhaltlich oder nicht, weil ich ein Experte bin in meinem Feld. Für diese Expertise habe ich 15 Jahre gearbeitet, plus 5 Jahre studiert. Studenten haben diese Expertise nicht. Die müssen sie erst lernen. Deswegen finde ich, man sollte es einfach jetzt verbieten, damit Studenten lernen können. Ich finde wirklich, dass vielleicht nicht in allen Studiengängen, aber in sehr vielen Studiengängen ist es halt auch noch wichtig, um lernen, zu lernen, um akademisch zu schreiben zum Beispiel. Dadurch lernt man auch auf eine gewisse Art zu denken.
Barbara Müller erklärte in dem Interview außerdem, dass unter aktuellen Bedingungen für sie ein verantwortungsvoller Einsatz von KI in der Lehre derzeitig nicht möglich sei. Wir haben Barbara Müller gefragt, was sie davon hält, dass viele Hochschulen keine Verbote aussprechen wollen, da KI so oder so nicht mehr wegzudenken ist.
Ich finde das ein schwachsinniges Argument, also wirklich, wirklich schwachsinnig, weil wir das halt bei anderen Sachen auch nicht machen. Was ich ganz schlimm finde, was das eigentlich verstärkt, ist, dass Studenten das Gefühl kriegen, sie könnten nicht studieren ohne generative KI. Sie könnten das nicht. Während wir das 5 Jahre her, konnten Studenten auch Paper schreiben. Das heißt, so eine Software ist weder schlauer als ihr, noch kreativer, noch versteht Dinge besser. Das fühlt sich so an, vielleicht, wenn man was Neues hört und den Text nicht gleich versteht. Aber es ist nicht so. Das ist eine Illusion. Und durch das eben nicht zu verbieten, denke ich, dass Hochschulen und Universitäten einfach sich einem gewissen Druck von Big Tech ergeben und aus dem Auge verlieren, dass sie einfach eine Pflicht zur Fürsorge. Ich finde, dass Hochschulen eine Pflicht haben, sich um ihre Studenten zu kümmern, sowohl inhaltlich als auch persönlich. Und durch nicht zu verbieten, ja, ignorieren sie einfach die Tatsache, dass das ganz viele negative Folgen hat, auch persönlich für den Studenten, der dann denkt, ich kann das nicht. Also das würde ich gerne, falls jemand von der Hochschule mithört, das würde ich gerne mitgeben. Nur weil man es verbietet, heißt nicht, dass man es kontrollieren muss.
Bei einem Verbot stellt sich sofort die Frage, wie Studierende denn einen verantwortungsvollen Umgang mit KI erlernen sollen, ohne selbst KI im Studium nutzen zu dürfen.
Studenten sollen schon lernen, was steckt dahinter. Auch was ist der Unterschied zwischen zum Beispiel generativer KI und anderen KI-Formen. Aber was sie nicht lernen müssen, ist die Benutzung, weil jeder kann einen Prompt schreiben. Jeder kann KI, eine Webseite oder eine Software öffnen, da was reinschreiben und dann kommt eine Antwort raus. Ja, das heißt, das ist auf so einem niedrigen Niveau, dass ich mir denke, eine Hochschule muss da keine Zeit an verschwenden.
Als Studentinnen sehen wir vorrangig die Vorteile, die KI mit sich bringt. Also haben wir uns gefragt, wie wir von KI loskommen können, wenn wir diese Vorteile trotzdem benutzen wollen.
Im Moment sehe ich keinen anderen Weg, als für sich selbst einfach die Entscheidung zu nehmen und darüber nachzudenken, okay, was ist für mich akzeptabel und was nicht. Und dazu gehört halt schon eine gewisse Akzeptanz, auch einfach das Lernen einfach Zeit kostet. Ich denke, dass man viel gewinnt, wenn man es nicht benutzt. Das halt länger dauert und schwerer ist und sich schwerer anfühlt. Aber dass man schlussendlich mehr kann. Das ist genauso, wie wenn man ins Fitnessstudio gehen würde und man wollte fitter werden und stärker werden und lässt jemand anders Gewichte heben. Dann wird man halt selber nicht stärker.
Auf die Frage, weshalb sich Hochschulen derzeit so schwer damit tun, eine kritische Haltung gegenüber KI einzunehmen, erklärt Barbara Müller, dass der gesamtgesellschaftliche Kontext derzeit vermittelt, dass KI Vorteile hat und zugleich als unausweichlich gilt. Gerade diese Unvermeidbarkeit erzeugt eine gewisse Scheu, klare Grenzen zu setzen. Viele Verantwortliche befürchten, dass ein striktes Vorgehen Studierende abschrecken könnte, etwa dass junge Menschen eine Hochschule meiden, die KI-Nutzung untersagt. Aus dieser Sorge heraus entsteht ein Druck, mitzuziehen statt zu widersprechen. Im Anschluss an das Gespräch mit Barbara Müller wollen wir diese Perspektive um eine weitere fachliche Einschätzung erweitern. Deshalb haben wir mit Dr. Jannika Budde vom Zentrum für Hochschulentwicklung gesprochen, um zusätzliche Einordnungen und Erfahrungen in den Diskurs einzubringen. Jetzt haben wir Frau Dr. Jannika Budde zu Gast vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Könnten Sie sich unseren Zuhörenden einmal vorstellen und Ihre Aufgabenbereiche erläutern?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Senior-Projektmanagerin am Zentrum für Hochschulentwicklung. Klingt erstmal was ganz Großes, Komplizierten. Aber im Grunde bin ich dort zuständig oder mit meinem Team zuständig für das sogenannte Hochschulforum Digitalisierung. Das ist ein bundesweit agierender Think and Do Tank, community-basiert, eben zum Thema Digitalisierung von Studium und Lehre. Da arbeiten wir mit Kollegen und Kolleginnen von der Hochschulrektorenkonferenz zusammen vom Stifterverband.
Starten wir direkt rein ins Gespräch mit der ersten Frage. Was würden Sie sagen, wie stark hat KI derzeit denn schon die Hochschullehre verändert und gerade auch vielleicht bezogen auf das wissenschaftliche Arbeiten?
Also was wir in ganz, also es gibt ja zahlreiche Studien zu dem Thema, unsere eigene, aber eben auch ganz viele andere, die doch sehr deutlich machen, dass KI im Hochschulalltag angekommen ist, dass gerade auf den Seiten der Studierenden das eben zum Alltag gehört. Also ich glaube, die aktuellen Studien sagen irgendwas vielleicht mal maximal 6-7% der Studierenden, die eben kein KI, also überhaupt kein KI, keine KI-Tools nutzen. Aber von den übrigen können wir ausgehen, dass sie in irgendeiner Form von Intensität es eben doch sehr gut nutzen.
Ja, das passt auch direkt zu meiner nächsten Frage. Einige Hochschulen haben ja tatsächlich jetzt auch schon reagiert mit Verbot oder auch mit der Integration. Und da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, warum ist das so unterschiedlich?
Im Grunde genommen ist es ja so, dass jede Hochschule an sich eine eigene Organisation ist. Es ist eben die Autonomie der Hochschulen. Das heißt auch, und doch rechtlich muss jede Hochschule das irgendwie für sich regeln. Und da ist natürlich auch sehr viele Unterschiede, wie die Hochschulen, wie Hochschulleitung, Hochschulmanagement eben mit KI sich beschäftigen. Ich glaube, dieses Thema Verbot, wenn überhaupt noch ganz, ganz wenige Leitlinien. Also das war so eine Kurzschlussreaktion ganz am Anfang eher. Und jetzt ja so, okay, wir können es irgendwie nicht verbieten, wir können es halt auch nicht kontrollieren, dass es wirklich nicht genutzt wird. Also eben der Versuch, wie können wir Regeln finden, dass es eben im sinnvollen, im reflektierten Rahmen passiert, die Nutzung. Das heißt, man kann auch gar nicht sagen, das ist die eine Lösung für eine ganze Hochschule mit, weiß nicht, zahlreichen Fachbereichen oder gerade für eine volle Universität. Deswegen ist es halt eben schwierig, da Regelungen zu finden, die wirklich für alle, die alle glücklich machen, sage ich mal.
Haben Sie eine Meinung zu einem Verbot? Geht das überhaupt noch? Kann man jetzt als Hochschule das überhaupt noch komplett verbieten?
Nein, ich glaube, es hat keinen Sinn, das zu verbieten und vielleicht auch noch Studierende oder Lehrende zu zwingen, ich sage mal, illegal zu handeln, weil man es dann doch nutzen oder nutzen möchte. Und ein wichtiger Punkt ist ja auch eben, die Nutzen oder Möglichkeiten von KI in der Lehre auszunutzen. Was bedeutet das eben für Prüfungsszenarien, wenn jetzt plötzlich Studierende im elektronischen Ghostwriter zugreifen können. Also das ist natürlich so die große Frage und die große Angst, die von Anfang an geherrscht hat.
Sie hatten jetzt schon einzelne Potenziale auch angesprochen. Ja, was sind so die guten Seiten im Hochschulkontext?
Was uns berichtet wird, ich meine, ich bin ja selber nicht an der Hochschule, aber dass da auch viele Lehrende sich freuen, dass gewisse Admin-Aufgaben, Routineaufgaben eben durch KI erlegt werden, dass dem auch bei der Gestaltung von Lehrmaterialien helfen kann, bei der Gestaltung von kleinen Texten für Aufgaben, solche Dinge. Auch Studierende, die da habe ich gehört, die das nutzen, um aus einem Lehrmaterial, aus einem Text, sich Fragen zu generieren, um dann selber zu lernen, zu gucken, habe ich den Text verstanden oder sich Texte nochmal anders erklären lassen von der KI, um es besser zu verstehen. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten.
Wenn wir jetzt generative KI betrachten im Studium, bedeutet das jetzt wirklich eine Entlastung oder erfordert es doch eher nochmal höhere Ansprüche auch an die Reflexion der Ergebnisse oder auch die Urteilsfähigkeit?
Also ich glaube, der Wunsch nach Entlastung ist da, aber man braucht natürlich auch nochmal eigene andere Kompetenzen, also erstmal natürlich den Umgang mit den jeweiligen KI-Tools, Entscheidungskompetenzen, welches KI-Tool nutze ich denn jetzt? Also ChatGPT ist auch nicht für alles gut, aber eben auch nochmal kritisch zu hinterfragen, was hat mir jetzt eben das KI-Tool hier ausgespuckt? Passt das? Macht das Sinn? Das sind einfach andere Arbeitsweisen, die sich halt eben durch KI ergeben.
Ja, total interessant. Also eigentlich bringt es das ganz gut auf den Punkt, was ich als Studentin auch so wahrnehme. Es sind schon weniger Arbeitsschritte, aber auch andere. Um jetzt noch einmal auf die Kehrseite zu kommen. Es gibt natürlich, wie wir jetzt gesagt haben, auch natürlich den Zeitersparnis und ja, die Zugänglichkeit, die einfache Nutzung. Aber es gibt eben halt ja auch Gefahren, wie zum Beispiel, dass wenn man jetzt nicht nochmal das Ergebnis korrigiert, dass zum Beispiel Verzerrungen entstehen können oder Fehlinformationen generiert werden können. Das ist, glaube ich, auch ein generelles Problem gerade, dass alle irgendwie unsicher sind und noch so viel Unklarheit herrscht. Dazu
sind natürlich ja in Bezug auf KI irgendwie Kompetenzen. Der Begriff kam eben auch schon mal auf. Welche Rolle spielen an der Stelle Kompetenzen gerade in Bezug auf die Nutzung von generativer KI?
Genau, also es spielen sozusagen zwei Rollen. Der eine Punkt, der vielleicht auch noch zu diesem Themenbereich Gefahren gehört, ist auch die Frage des sogenannten Deskillings, also welche Kompetenzen verlieren wir eigentlich? Und das ist auch, glaube ich, auch so eine große Unsicherheit. Ne? Wenn ich mir irgendwas an die KI auslagere, dann denke ich nicht mehr nach. Auch, ich sag mal, die großen Schreibkompetenzen, also nicht nur aufschreiben, sondern auch nachdenken, diesen Frust aushalten. Also das ganze Thema Resilienz ist vielleicht ein Problem, wenn ich irgendwas auf Knopfdruck bekomme. Auf der anderen Seite braucht es natürlich auch diese Kompetenzen sozusagen, um mit KI-Tools auch vernünftig umzugehen. Also es braucht natürlich ein kritisches Denken, es braucht die eigene Kreativität, damit umzugehen, auch diesen ganzen Bereich der Handlungskompetenzen natürlich auch. Ich muss mit so Tools umgehen können, ich muss wissen, welche Tools ich wofür benutzen kann.
Ja, wie so eine Lernkurve eigentlich. Man kann also auch eigentlich ja zusammenfassen, dass es klare Leitlinien braucht für die Hochschule, aber die erstmal zu generieren, zu erstellen, zu entwickeln, ist natürlich ja ein Prozess.
Ich glaube, es braucht Spielregeln, aber eben auch Spielräume. Also wo natürlich sich die Studierenden ausprobieren können, wo die Lehrenden sich ausprobieren können. Vielleicht braucht es gar keine eigenen Leitlinien für KI-Nutzung, sondern vielleicht müssen wir einfach nur unsere Leitlinien für wissenschaftliches Arbeiten nochmal mit KI neu denken.
Absolut, das führt mich auch direkt zur nächsten Frage. Wenn wir jetzt theoretisch KI mal als Werkzeug betrachten und wie jetzt eine Textverarbeitung oder eine Datenanalyse ja sehen, könnte man KI dann als Fach lehren, quasi um KI-Kompetenzen zu fördern?
Ich glaube, das kommt dann ein bisschen am Fach oder am Fachbereich an. Also ich glaube, auch in der Größe. Also ich glaube, so ein bisschen ist eine Grundkompetenz, die jetzt auch nicht unbedingt ins Curriculum gehört. Ja, eben dieses Thema wissenschaftliches Arbeiten, wo irgendwo ein, zwei Veranstaltungen, wo es ein Modul für gibt. Ich glaube, da müsste es eher rein, also nicht als Extrafach, sondern eher zu gucken, wie verändert sich eigentlich das Arbeiten im Fach und es dann da an der Stelle zu lehren. Natürlich gibt es vielleicht dann wieder Fachbereiche, wo es sinnvoll ist, vielleicht dann doch eher was Größeres rauszumachen, gerade wenn es auch darum geht, Anwendungskompetenzen zu entwickeln, die eher Entwicklungskompetenzen sind. Also ich glaube, das ist eben auch so eine Perspektive, die wir gerade sehen, dass quasi jeder Studiengang auch so ein bisschen selber überlegen muss, was ist eigentlich unser Ziel und welche Rolle spielt eben dabei KI.
Was verstehen Sie denn unter kritischer KI-Kompetenz? Ist das nochmal zu unterteilen von KI-Kompetenz?
Im Grunde nicht. Also wenn wir eigentlich von KI-Kompetenz sprechen, nutzen wir auch gern Begriff, den eine Co-Autorin von mir, die Doris Wessels, geprägt hat, nämlich AI-Leadership. Und im Grunde passt das all die verschiedenen Bereiche und Teilbereiche von KI-Kompetenz dann wieder zusammen. Also eben der kritische Umgang oder verantwortungsbewusste Umgang mit KI, wo es eben darum geht, dass ich jetzt nicht eben alles leicht gläubig von der KI übernehme, sondern wirklich auch gestalte. Und das ist einfach, also es gehört für mich da einfach dazu, also dieser kritische, reflektive Umgang mit dem KI-Output sozusagen.
Nun würde ich gerne noch einen Blick in die Zukunft wagen. Und da gibt es natürlich aktuell auch viele Debatten zu wissenschaftlichen Arbeiten, ob jetzt der Einsatz von KI offengelegt werden sollte. Was ist Ihre Meinung dazu? Sollte, wenn die Nutzung erlaubt ist, diese auch dokumentiert sein?
Ja, also ich denke schon, also jetzt nicht, wie das einige vor ein paar Jahren vorgeschlagen haben, mit jedem einzelnen Prompt und sonst was, sondern zumindest in einer reflektierten Weise. Das heißt, dass viel mehr mit den Studierenden oder gemeinsam reflektiert wird, was ist der nächste Schritt, was mache ich, was nutze ich, welches Werkzeug nutze ich. Dann wird es ja automatisch transparent.
Und wie könnten Hochschulen da zwischen der Förderung, aber auch der Regulierung eine Balance finden?
Also ich glaube, der erste wichtige Schritt ist vor allem mit den Studierenden zu sprechen und nicht über die Studierenden. Genau, also einfach da nochmal auch zu gucken, was brauchen die Studierenden, was brauchen die Lehrenden, dass man auch gegenseitiges Verständnis hat. Auch warum darf ich vielleicht in manchen Kontexten KI-Tools überhaupt doch nicht verwenden? Was bedeutet das? Also einfach, dass das transparenter wird.
Ja, da zielt tatsächlich auch schon die letzte Frage so ein bisschen mit rein. Also wie können so Leitlinien aussehen für Hochschulen, die eben halt trotzdem noch die wissenschaftliche Integrität schützen?
Ich glaube, das Wichtigste ist vor allem, dass natürlich sollte der Ausgangspunkt sein, die Leitlinien wissenschaftliches Arbeiten. Und dann zu gucken, wo können wir Gemeinsamkeiten schaffen. Also ich glaube, es braucht nicht 12 verschiedene Varianten an einer Hochschule, wie der Einsatz von KI dokumentiert werden muss, wie dann genau KI eingesetzt werden darf. Das ist dann vielleicht doch etwas, was einzelne Lehrende entscheiden müssen, weil das einen didaktischen Hintergrund hat, weil gewisse Lernziele erreicht werden sollen und so weiter.
Ja, vielen Dank für die Zeit und Ihre ganzen Antworten auf meine Fragen.
Ja, vielen Dank.
Ich fand, das waren wirklich zwei richtig spannende Gespräche und es ist echt beeindruckend, was sich gerade alles so verändert an den Hochschulen durch KI. Deswegen, ja, es ist eine gute Überleitung zu uns, weil wir ja selber hier Studierende an der HAW Hamburg sind und jetzt ja auch kurz vor unseren Masterarbeiten stehen. Und man sich da jetzt ja schon auch fragen kann, ob dieses klassische Verständnis von wissenschaftlicher Eigenleistung überhaupt noch in die heutige Zeit passt oder ob KI gerade an den Grundfesten dessen rüttelt, was wir bisher ja auch darunter verstanden haben.
Auf jeden Fall. Also Eigenleistung ist ja irgendwie nicht mehr das Gleiche, weil auf der einen Seite sollen wir alles alleine machen, auf der anderen Seite verlangt auch die Arbeitswelt, die ja nach dem Studium kommt, von uns einfach, dass wir das Verständnis haben, was KI ist und wie wir KI auch in der Arbeitswelt einsetzen können. Und wie sollen wir das lernen, ohne das nicht schon mal während unseres Studiengangs ausprobiert zu haben? Also gefühlt nutzen es alle, aber keiner weiß so richtig, welche Risiken eigentlich dahinter stecken, welche Grauzonen es gibt, was für Fehler oder auch Grenzen KI oder auch ChatGPT in dem Fall eigentlich hat und wie wir das Ganze dokumentieren sollen in einer wissenschaftlichen Arbeit.
Genau, das ist ja auch so diese Frage, wie schaffen wir es einerseits, die wissenschaftliche Integrität zu bewahren und andererseits dann auch nicht völlig den Anschluss an moderne Arbeitsweisen zu verlieren. Denn ich glaube, wir sind uns beide einig, dass KI auf jeden Fall gekommen ist, um zu bleiben. Wir wissen zwar nicht, was die Zukunft bringt, aber jetzt ist sie erstmal da. Wahrscheinlich wird sie jetzt auch erstmal nicht mehr gehen. Damit sind wir am Ende unserer ersten Folge angekommen. Wir haben heute viel diskutiert, ob das klassische Verständnis von wissenschaftlicher Eigenleistung noch in unsere Zeit passt, wie gut wir Studierenden eigentlich auf den Einsatz von KI vorbereitet sind und wie viel wir ganz ehrlich selbst über die Regeln und Standards an der HAW Hamburg wissen. Nach dieser Diskussion ist klar, eine einfache Antwort gibt es nicht. Was aber deutlich geworden ist, es braucht Orientierung, Offenheit für Neues und gleichzeitig ein gemeinsames Verständnis davon, was wissenschaftliche Integrität in einer KI-geprägten Welt bedeutet. Angesichts der zunehmenden Bedeutung von KI in der Wissenschaft ist eine hochschulübergreifende Abstimmung von Standards zur Nutzung und Dokumentation sinnvoll, etwa bei Offenlegungspflichten, Eigenständigkeitserklärungen und erlaubten Nutzungsumfängen.
Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, bleibt dran, denn wir stehen gerade erst am Anfang dieser digitalen Gratwanderung. In der nächsten Episode schauen wir uns an, wie sich der Schreibprozess selbst verändert. Wo unterstützt KI wirklich? Wo verzerrt sie? Und was bedeutet das für wissenschaftliche Texte? Bis zum nächsten Mal bei Digitales Dilemma.
Digitales Dilemma. Eine Produktion der HAW Hamburg 2026.